Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir blicken in dieser Sendung nach vorne und auch ein bisschen zurück. Es geht um den Preis der CO2-Emissionen im nächsten Jahr und auch um die Gebühren für Immobilienmakler, die ab morgen gelten. Wir bilanzieren, was die EU-Agrarreform gebracht hat und auch, welche Klimaziele sich die EU gesetzt hat.
Zahlen für das Klima. CO2 bekommt einen Preis.
Ab Januar wird der Ausstoß von CO2 in Deutschland etwas kosten. 25 Euro für eine Tonne Kohlendioxid. Innerhalb von 5 Jahren soll der Preis dann auf 55 Euro steigen. Die Bundesregierung möchte so die klimaschädlichen CO2-Emissionen reduzieren. Im Gegenzug werden die Bürger durch eine sinkende EEG-Umlage entlastet. Auf die Konsequenzen dieser CO2-Bepreisung schauen wir im Rahmen einer Serie. Und heute beschäftigen wir uns mit den Heizkosten. Denn die werden ab dem kommenden Jahr teurer. So viel steht fest. Sebastian Moritz mit den Details.
Wer mit Öl oder Erdgas heizt, muss ab dem kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen. Wie hoch die zusätzlichen Kosten ausfallen, hat das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln am Beispiel eines Einfamilienhauses mit 125 Quadratmetern Wohnfläche und Erdgasheizung berechnet. Professor Dr. Michael Vogtländer.
Eine typische Warmmiete von 1.000 Euro, dann kommt etwa ein Betrag von 12 Euro auf die Familie hinzu, mit dem man rechnen muss. Und bis 2025 würde dieser Beitrag dann auf rund 26 Euro steigen.
Macht gut 300 Euro im Jahr. Bei einer Ölheizung wird es noch etwas teurer. Die Bepreisung soll ein Anreiz dafür sein, den Ausstoß des klimaschädlichen CO2 zu reduzieren. Aus Vermietersicht ist daher klar, wer diese zusätzlichen Kosten tragen muss, sagt Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund. Die Mieter nämlich.
All diejenigen, die CO2 verbrauchen, müssen den Preis bezahlen.
Aus den SPD-geführten Bundesministerien für Finanzen, Umwelt und Justiz kommt der Vorschlag, die zusätzlichen Kosten zwischen Vermieter und Mieter zu teilen. Der Deutsche Mieterbund würde den CO2-Preis am liebsten komplett auf die Vermieter übertragen, sagt Präsident Lukas Siebenkotten.
Der durchschnittliche Mieter, das will ich einfach mal sagen, verbraucht nicht zu viel Heizenergie, sondern er verbraucht so viel Heizenergie, wie er braucht, damit seine Wohnung einigermaßen warm genug ist. Und natürlich kann der vielleicht ein bisschen weniger heizen, aber das ist eher marginal und wird ganz sicherlich nicht dazu führen, dass es sinnvoll ist, die Hälfte des Preises auf die Mieter umzulegen.
Die Argumentation, wie viel CO2 beim Heizen entsteht, liegt nur bedingt am Verbrauch, sondern vor allem an der Art der Heizung. Und auf die hat vor allem der Vermieter einen Einfluss.
Wir sind der Auffassung, dass die Mieterinnen und Mieter am wenigsten am derzeitigen Zustand verändern können. Die CO2-Bepreisung soll ja nicht wie eine Steuer wirken, sondern sie soll als Instrument des Anreizes oder der Leitung dienen über die Frage, welche Heizung verwendet wird oder welcher Brennstoff und so weiter, entscheidet nach deutschem Recht alleine der Vermieter. Das heißt, eine Lenkungswirkung beim Mieter bringt überhaupt nichts. Die Lenkungswirkung muss beim Vermieter erzielt werden. Und deswegen sollte der Vermieter diese Kosten auch tragen.
Der Eigentümerverband Haus und Grund verweist darauf, dass die Emissionen im Gebäudesektor dank umfangreicher Modernisierungen in den vergangenen knapp 30 Jahren bereits um 44% zurückgegangen sind. Doch Modernisierungen führen zu steigenden Mieten und daher oft zu Widerstand bei den Mietern. Eine Lösung könne sein, dass ein Teil der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an die Haus- und Wohnungseigentümer geht, schlägt Präsident Warnecke vor.
Und aus unserer Sicht wäre es richtig, wie zum Beispiel in der Schweiz, dass ein Drittel dieser Einnahmen genutzt werden, um über einen Fonds die Gebäudesanierung zu finanzieren. Das kommt dann Mietern und Vermietern gleichermaßen zugute.
Die Einnahmen aus der CO2-Abgabe fließen in den Energie- und Klimafonds. Wenn die Mittel aus diesem Fonds über die sogenannte Bundesförderung für effiziente Gebäude an die Bürger zurückgegeben würden, könnten bis 2050 energetische Sanierungen in einem Umfang von 500 Milliarden Euro angestoßen werden, hat das IW Köln ausgerechnet. Professor Dr. Michael Vogtländer.
Viele Vermieter möchten ja eigentlich investieren. Es gibt allerdings auch gerade bei Kleinvermietern große Sorgen, dass es damit zu Konflikten mit den Mietern kommt. Das wollen gerade die Kleinvermieter auf jeden Fall vermeiden. Und insofern wären solche Modelle natürlich ganz gut geeignet, diese Akzeptanz auch für energetische Modernisierung zu erhöhen.
Zum Start der CO2-Bepreisung ab Januar wird der Verbraucher, also der Mieter, den CO2-Preis zahlen. Für eine Teilung der Kosten zwischen Mieter und Vermieter wäre eine Gesetzesänderung notwendig. Gleiches gilt für die Idee, die energetische Sanierung aus der CO2-Bepreisung zu finanzieren. Ob es dazu allerdings vor der Bundestagswahl im Herbst noch kommt, ist eher unwahrscheinlich.
Was sich bei den Heizkosten ändert, schilderte Sebastian Moritz. Nun werden wir wieder keine weiße Weihnacht in Deutschland erleben. Dafür mutet es fast frühlingshaft an. Das ist nicht das erste Mal, dass es zu warm ist. Und es war auch nicht das erste Mal, dass ein Sommer sehr heiß und sehr trocken war. Dass es aber immer öfter passiert und die Wetterextreme zunehmen, dass auch bei uns die Ernte verdorrt und Bäume verdursten, das ist nicht mehr nur ein Wetterphänomen, das sind klimatische Veränderungen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann kämen wir auf eine Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts von mehr als 3 Grad Celsius. Die Klimaexperten und auch der UN-Klimavertrag von Paris empfehlen dringend, bei der Erwärmung unter 2 Grad Celsius zu bleiben. Die EU musste also noch in diesem Jahr ihre Klimaziele für die kommenden Dekaden festlegen. Das verlangt auch der UN-Klimavertrag und sie hat es geschafft. Astrid Koral berichtet aus Brüssel.
Beim letzten EU-Gipfel des Jahres, nach einer durchverhandelten Nacht, konnte man Bundeskanzlerin Angela Merkel förmlich aufatmen hören. Kurz vor der UN-Konferenz zum 5. Jahrestag des Pariser Klimaabkommens hatten sich die EU-Mitgliedstaaten doch noch auf ein neues Klimaziel für 2030 geeinigt. Bis dahin sollen im Vergleich zu 1990 nicht mehr 40% weniger Treibhausgase in die Luft geblasen werden, sondern mindestens 55% weniger.
Dafür hat es sich auch gelohnt, eine Nacht nicht zu schlafen.
Das 2030-Ziel ist ein wichtiger Baustein im europäischen Klimagesetz. Das hatte die EU-Kommission um Präsidentin Ursula von der Leyen im März auf den Weg gebracht, im Rahmen ihres Vorzeigeprojekts des Green Deals. Und zudem gehört auch ein langfristiges Ziel. Bis 2050 will die EU schließlich klimaneutral werden. Heißt, alle Mitgliedstaaten zusammen sollen dann nicht mehr CO2 ausstoßen, als an anderer Stelle eingespart oder gespeichert wird.
It is about making systemic.
Es geht um die systematische Modernisierung unserer gesamten Wirtschaft, Gesellschaft und Industrie. Unser aktueller Verbrauch an Rohstoffen, Energie, Wasser und Lebensmitteln und unsere gegenwärtige Landnutzung sind nicht nachhaltig.
Is not sustainable.
Mit Ideen und Ankündigungen hat die Kommission in diesem Jahr nicht gespart. Sei es für eine Verkehrswende mit mehr E-Mobilität, für eine umweltfreundliche Sanierung von Gebäuden oder für eine nachhaltigere Lebensmittelerzeugung. Klimakommissar Franz Timmermans machte Kritikern mehrfach klar, auch wenn die Wirtschaft von der Corona-Pandemie gebeutelt ist, am ambitionierten Programm gegen den Klimawandel wird nicht gerüttelt.
Der Green Deal ist unsere Wirtschaftsstrategie. Wir dürfen nicht diesen Riesenfehler machen, dass wir in einer Wirtschaft investieren, die nicht nachhaltig ist. Da müssen wir die umbauen und dann haben wir kein Geld mehr für diesen Umbau.
Milliarden aus verschiedenen Töpfen, auch aus dem Corona-Wiederaufbaufonds, sollen in den Klimaschutz gesteckt. Länder, die stark von Kohle abhängig sind, bei der Energiewende unterstützt werden. Der Europaabgeordnete Markus Pieper von der CDU nennt es eine brisante Situation, wenn Firmen in der Krise sind und gleichzeitig Umweltvorgaben gesteigert werden sollen.
Auf der anderen Seite hat Corona aber auch zu einer Zäsur der Förderpolitik geführt. Und wenn die Krise etwas Gutes hat, dann eben das, dass wir mehr Geld haben für Klimaschutz, Investitionen, für Umweltinvestitionen, für Infrastrukturinvestitionen und das auch alles einer ökologischen Komponente jetzt unterordnen können. Also Geld, was vor Corona für die Energiewende nicht verfügbar war, ist jetzt verfügbar. Insofern dürfte das auch im kostenverträglichen Rahmen dann umzusetzen sein.
Der grüne Wandel in Europa wird die EU auch 2021 beschäftigen. Das Klimagesetz muss mit den Europaabgeordneten zu Ende verhandelt werden. Das Klimaziel für 2030, das darin steht, ist noch nicht in Stein gemeißelt. Das Parlament fordert nämlich 60% weniger Ausstoß von Treibhausgasen. Dafür spricht sich auch Michael Bloss von den Grünen aus. Der sagt, nach einem Jahr der Ankündigungen gehe es nun an die Umsetzung.
Also die Frage: Wie hoch ist der Preis für CO2 im Emissionsrechtehandel? Das liegt noch vor uns. Wie viel CO2 dürfen Autos noch ausstoßen bis zum Jahr 2030? Oder brauchen wir zum Beispiel das Ende von Verbrennermotoren bis zum Jahr 2030? All diese großen Fragen, um das Klimaziel einzuhalten, die müssen wir im nächsten Jahr besprechen. Ja, und da geht es wirklich dann ums Eingemachte.
Die Kommission will im kommenden Jahr konkrete Gesetzesvorschläge vorlegen. Dann dürfte es noch viele Diskussionen geben. Gegen verschärfte CO2-Grenzwerte für Autos etwa wehrt sich die Industrie. Auch muss geklärt werden, wie viel jedes einzelne EU-Land zum Klimaschutz beisteuern muss. Genug Stoff für weitere lange Verhandlungen in Brüssel.
Und von dort berichtete Astrid Korall. Um diese Agrarreform wurde lange gerungen und an ihr hingen auch viele Hoffnungen auf eine ökologischere Ausrichtung der Landwirtschaft. Umso größer war dann die Enttäuschung, als klar wurde, dass es keine Neuausrichtung der europäischen Landwirtschaft geben wird, zumindest nicht in der Haushaltsperiode vom nächsten Jahr bis 2027. Denn nach wie vor richten sich in Europa ein Großteil der Zahlungen weiter nach der Größe der bewirtschafteten Fläche. Kleinere Bauernhöfe werden also weniger gefördert als große Agrarkonzerne. Damit, so kritisieren Umwelt- und Klimaschützer, wird die Massentierhaltung und so auch die Überdüngung der Böden und Gewässer weiter unterstützt. Auch werden so die großflächigen Monokulturen stärker gefördert, die in der Regel mit einem hohen Pestizideinsatz einhergehen, was wiederum zum Artensterben führt. Dennoch sollen künftig 30% der Direktzahlungen nur ausgezahlt werden, wenn bestimmte Umweltauflagen erfüllt werden. Eine Bilanz der EU-Agrarreform von Jakob Mayer.
Überall in Europa genügend Essen auf dem Tisch, das war mal das Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik. Jetzt geht es auch darum, den Naturschutz und die Artenvielfalt nicht unterzupflügen. Im Oktober stellen die Agrarpolitikerinnen und Politiker die Weichen für eine Reform. Die im EU-Parlament und die Ressortchefs aus den Mitgliedstaaten während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft unter Leitung von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.
Nach langen Verhandlungen haben wir es erreicht, einen Systemwechsel einzuläuten in der europäischen Agrarpolitik.
Tatsächlich soll die EU-Förderung stärker an Umweltauflagen geknüpft werden, aber eine grundsätzliche Neuausrichtung bleibt aus. 387 Milliarden Euro lässt sich die EU ihre Landwirtschaft kosten in den kommenden 7 Jahren. Das ist über ein Drittel des Gesamtbudgets. Das meiste Geld fließt auch künftig direkt an die Bauern, abhängig von der Größe ihres Hofes. Der grüne EU-Parlamentarier Martin Häusling kritisiert:
70% der Zahlungen werden weiterhin gebunden sein als Flächenzahlungen ohne nennenswerte Auflagen.
Neu ist, dass ein Teil der Direkthilfen für Umweltschutzprogramme reserviert werden soll. 20% sagen die Mitgliedstaaten, 30% will das Parlament. Landwirte können an diesen Programmen teilnehmen, wenn sie davon profitieren möchten, sie müssen aber nicht.
Was ist das Besondere, was wir jetzt erreichen? Dass wir Landwirte, die mehr für den Umwelt- und Klimaschutz tun, jetzt entlohnen können für diese Arbeit.
Allerdings bleiben Fragen offen. Wie sehen die neuen Ökoregeln genau aus? Das bestimmen die Staaten weitgehend selbst. Und vor allem hilft die Reform, Vögel, Bienen, Bäume und Moore zu schützen. Denn genau das hat sich die EU in ihrem Green Deal vorgenommen. Der CDU-Agrarpolitiker Norbert Linz erklärt:
Ich bin sicher, dass wir damit aus der Landwirtschaft heraus einen großen Beitrag zur Erreichung der Klimaverpflichtungen geben können.
Der Bauernverband begrüßt die Beschlüsse, Umweltverbände sind entsetzt. Die Landwirtschaft ist der drittgrößte Bereich in der EU, was den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase angeht. Über die vergangenen 30 Jahre ist ein Drittel der Feldvögel und Wiesenschmetterlinge verschwunden. Die gemeinsame Agrarpolitik hat nicht dazu beigetragen, das zu ändern, kritisiert der Europäische Rechnungshof. Bundesumweltministerin Svenja Schulze ist von den Reformbeschlüssen nicht begeistert.
In der Agrarpolitik hätte ich mir mehr gewünscht.
Schulze und die anderen EU-Umweltminister beschließen Regelungen zum Schutz der Artenvielfalt. Die Agrarexperten arbeiten an ihrer Reform. Dabei mischt neben den Mitgliedstaaten und dem Parlament auch die EU-Kommission mit. Sie hat ihren Reformvorschlag schon 2018 vorgelegt, also ein Jahr bevor die neue Präsidentin Ursula von der Leyen den Green Deal ausrief. Eine neue Kommissionsvorlage gab es danach nicht. Stattdessen eine Strategie mit dem Ziel, auf den Feldern weniger Pestizide und Dünger einzusetzen und weniger Antibiotika in der Tiermast. In den Beschlüssen von EU-Staaten und Parlament zur Agrarreform findet sich davon zu wenig, bemängelt der stellvertretende Kommissionschef Franz Timmermans.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich sehr enttäuscht war. Enttäuscht, dass der Rat und das Europäische Parlament nicht mehr Ambitionen gezeigt haben, dass sie doch festhalten an einer Agrarpolitik, die so nicht nachhaltig ist.
Der Eindruck, Agrarpolitiker und Umweltexperten arbeiten in der EU eher nebeneinander her oder gegeneinander statt miteinander, mit dem Ziel, Europa grüner zu machen. Derzeit laufen die Verhandlungen über einen endgültigen Text zwischen Vertretern von Parlament, Kommission und Mitgliedstaaten. Der Streit über die künftige Ausrichtung der EU-Agrarpolitik ist also noch nicht zu Ende.
Jakob Mayer berichtete aus Brüssel. In den begehrten Großstädten und Regionen Deutschlands sind die Immobilienpreise in den letzten Jahren stetig gestiegen. Viele Investoren setzen auf das Betongold als sichere Anlage. Auf die Immobilienpreise selbst hat die Politik wenig Einfluss, aber auf die Nebenkosten, die Grunderwerbsteuer und auch die Maklergebühren. Und genau daran hat die Regierung gedreht. Wer ab morgen, den 23. Dezember, eine Immobilie kauft, der muss dem Makler nur noch zur Hälfte zahlen. Die andere Hälfte der Cottage muss der Verkäufer übernehmen. Meine Kollegin Sandra Pfister kennt die Details. Frau Pfister, ist das für den Verkäufer, für den Käufer so gut, wie es sich anhört?
Ja, es ist auf den ersten Blick tatsächlich gut für ihn. Also es gibt ja eine Reihe von Bundesländern, Berlin, Hamburg und auch Hessen, wo Käufer komplett allein den Makler bezahlen mussten bislang. In anderen Bundesländern ist es theoretisch anders, da soll man sich die Quotage teilen. Aber in angespannten Wohnungsmärkten wie Frankfurt, München, Hamburg, ja auch Köln, da zahlt der Käufer meistens deutlich mehr als der Verkäufer. Und jetzt steht im bürgerlichen Gesetzbuch, beide sollen gleich viel zahlen, das ist fair. Das Institut der deutschen Wirtschaft erwartet, dass Verkäufer jetzt deutlich härter mit Maklern verhandeln werden, wie hoch die Provision sein soll, weil es ja auch um ihr Geld geht und dass die Provisionen eben genau dadurch sinken könnten. Davon hätten dann auch die Käufer was. Eva Kafke vom Verband Privater Bauherren, die hat das mal für uns eingeordnet.
Das Gesetz bringt auf jeden Fall eine wichtige Verbesserung, sowohl für Käufer als auch für Verkäufer. Ein Maklervertrag muss jetzt in Textform, also beispielsweise per E-Mail, geschlossen werden. Das dient der Rechtssicherheit, der Transparenz und dem allgemeinen Verbraucherschutz.
Ja, bislang musste ein Makler ja gar nichts schriftlich vereinbaren. Jetzt gibt es zumindest so einen förmlichen Vertrag. Der gilt auch, wenn man ihn per E-Mail schickt und auch ohne Unterschrift. Und hinzu kommt noch, der Verkäufer muss seinen Anteil an den Makler auch erst dann überweisen, wenn der Verkäufer nachgewiesen hat, dass er auch schon bezahlt hat.
Von welchen Summen reden wir denn da überhaupt?
Ja, es ist von Ort zu Ort unterschiedlich, aber wenn wir zum Beispiel Berlin mal als Beispiel nehmen, wo die Nachfrage sehr hoch ist nach Wohnungen, da kann eine Wohnung schon leicht so 500.000 Euro kosten für 100 bis 120 Quadratmeter. Wer diese Wohnung dann kauft, der muss etwas mehr als 7% Maklerquotage bezahlen, einfach obendrauf. Das sind also nochmal 35.000 Euro allein für den Makler und dann kommen ja noch Grunderwerbsteuer dazu. Und Notargebühren, das ist nochmal ungefähr genauso viel. Und wenn man dann die Maklerquotage teilt, diese 35.000 Euro, das ist schon eine deutliche Entlastung.
Das klingt eigentlich sehr gut, aber es klingt so, als könne man das noch nicht ganz glauben.
Ja, es gibt natürlich auch einen Haken. Und es ist nämlich ein Haken für einige, die jetzt verkaufen wollen, sagt Eva Kafke vom Verband Privater Bauherren.
Wie immer bei solchen Veränderungen gibt es absehbar auch hier Verlierer. Zum Beispiel all jene, die vor Jahren gekauft und damals den Makler bezahlt haben und nun als Senioren verkaufen und sich verkleinern möchten und wieder den Makler mitbezahlen müssen.
Und wenn man in Regionen lebt, in denen Häuser nicht besonders teuer sind, dann ist allerdings kein Haken dabei, dann kann man ja auch ohne Makler suchen. In Regionen, wo die Immobilienpreise so mittelmäßig sind, da kann es vielleicht für Käufer ein bisschen besser werden. Aber der Haken, der kommt für Käufer in Regionen mit hoher Nachfrage. Das sind ja die, denen man eigentlich helfen wollte. Da kann der Schuss richtig nach hinten losgehen. Ich habe mal vor der Sendung mit einem Anwalt für Immobilienrecht gesprochen und der hat gesagt, wahrscheinlich ist, dass der Verkäufer die Wohnung einfach um Zehntausende Euro teurer macht, also seinen Anteil an der Maklerprovision dann einfach da drin versteckt. Und das sagt auch Eva Kafke vom Verband Privater Bauherren.
Ob die Neuregelung zu niedrigen Kaufpreisen führt, wird stark von Angebot und Nachfrage vor Ort abhängen. In Regionen mit geringer Nachfrage haben Käufer die Wahl und sie können wie in der Vergangenheit schon ohne Makler nach einer Immobilie suchen. In Regionen mit mittlerer Nachfrage ist denkbar, dass die Preise leicht zurückgehen. Jedoch überall dort, wo der Markt eng ist und die Preise ohnehin schon hoch sind, werden Verkäufer wahrscheinlich ihren Anteil an den Maklerkosten von vornherein auf den Verkaufspreis draufschlagen. Das erhöht dann für die Käufer nicht nur den Kaufpreis, sondern auch gleich noch die Grunderwerbsteuer. Verbraucher sollten sich deshalb auf jeden Fall die Preisgestaltung genau anschauen.
Also es hat im Endeffekt dann sogar den gegenteiligen Effekt, die Gesetzesänderung, dass die Immobilienpreise in begehrten Lagen noch mehr steigen.
Können die Verkäufer das irgendwie umgehen?
Sie können es eigentlich nur umgehen, wenn sie den Makler dazu kriegen, dass er überhaupt keine Provision verlangt. Wenn der das schriftlich bestätigt, dann sind alle fein raus, aber welcher Makler macht das schon? Die Makler sind eher erleichtert im Moment, dass die halbe-halbe Regelung jetzt festgeschrieben wird. Man hätte ja auch das Bestellerprinzip festschreiben können, dass derjenige, der einen Käufer sucht, der muss den Makler bezahlen. So ist es ja jetzt im Mietrecht. Und das führt dazu, dass die Provisionen da tendenziell gesunken sind für Makler.
Die Maklergebühren werden sich ändern ab morgen. Die Details schilderte meine Kollegin Sandra Pfister. Vielen Dank dafür.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Was haben Toilettenpapier und Headsets gemeinsam? Sie waren in letzter Zeit öfters mal vergriffen, denn immer mehr Menschen glauben, dass Online-Konferenzen noch länger zum Alltag gehören werden und der Bedarf an tauglichen Headsets wächst dementsprechend. Auch die Kaufentscheidung ist gar nicht so banal, wie man denkt. Es gibt viele Aspekte zu beachten und Daniela Siebert erklärt uns im Verbrauchertipp, welche.
Die erste Frage, die sich beim Headset-Kauf stellt, ist: mit Kabel oder ohne? Ohne Kabel wird das Headset per Bluetooth mit dem Rechner verbunden. Aber Achtung, das heißt auch, man muss die eigene Stromversorgung des Headsets im Auge behalten, warnt André Jakob, Professor für digitale Signalverarbeitung an der Berliner Beuth-Hochschule. Nicht, dass das Gerät mitten in der Konferenz versagt, weil der Akku leer ist. Falls man sich für ein Headset mit Kabel entscheidet, ist die nächste Frage: mit Anschluss über einen USB-Stecker oder über einen Klinkenstecker. Bei einem reinen Klinkenstecker ist man für guten Klang auf eine gute Soundkarte im Rechner angewiesen, erklärt André Jakob. Die seien aber selten von Haus aus verbaut, sodass man mit Störgeräuschen aus dem Computer rechnen müsse. Er empfiehlt Headsets mit externer Soundkarte.
Das heißt, Sie haben bei vielen Headsets einen Klinkenstecker, Anschluss direkt am Kabel, der dann aber in einen Adapter geht, der wiederum mit USB in den Rechner geht. Und dieser Adapter ist nicht einfach nur eine Verkabelung, sondern da steckt die Soundkarte drin. Und die ist dann außerhalb des Rechners und das gibt eigentlich die beste Klangqualität.
Manche Headsets haben nur auf einer Seite einen Lautsprecher und auf der anderen bloß eine Halterung für den Kopf. Das kann sinnvoll sein, wenn man noch Umgebungsgeräusche hören will, etwa Kollegen im Büro oder die eigenen Kinder im Nachbarzimmer, erklärt André Jakob. Für ihn sind ein oder zwei Ohrmuscheln eher eine Geschmacksfrage. Ohrenarzt Thomas Zahnert, Professor an der Universitätsklinik der TU Dresden, rät zu ohrumschließenden Kopfhörern, auch Over-Ear genannt, bei denen das Ohr ganz abgedeckt wird. Das sei besser für die Konzentration, vor allem wer schwerhörig sei und wer zu Kopfschmerzen neige, sollte die vorziehen. Außerdem empfiehlt der Mediziner Headsets, bei denen die Lautstärke begrenzt werden kann. Der Vorteil?
Dass derjenige, der dieses Headset trägt, nicht einer übermäßigen Schallenergie ausgeliefert ist und somit keinen Hörschaden befürchten muss. Wir wissen heute aus der Arbeitsmedizin, dass Hörschäden ab 85 Dezibel entstehen können, wenn die Arbeiter über 40 Stunden in der Woche damit ausgesetzt sind. Und das kann man im Homeoffice ja auch schon mal erreichen.
Auch die kleinen Headsets, die sogenannten In-Ear-Modelle, die bei vielen Handys mitgeliefert werden, kann man am Computer nutzen. Allerdings raten beide Experten davon eher ab. André Jakob, weil das runterhängende Kabel anfällig für Störgeräusche mache, und Ohrenarzt Thomas Zahnert, weil damit gesundheitliche Risiken verbunden sind, die die größeren Headsets nicht haben.
Diese Kopfhörer sind natürlich letztlich ein Fremdkörper im Gehörgang, der auch zu Reaktionen der Gehörgangshaut bis hin zur Gehörgangsentzündung führen kann. Ich empfehle diese Stöpsel deshalb nicht für Patienten, die ein Gehörgangsekzem haben oder die trockene Haut haben.
Beim Headset-Mikrofon sollte man für den Alltagsgebrauch vor allem auf die Architektur achten. André Jakob.
Beim Mikrofon würde ich darauf achten, dass es auf jeden Fall beweglich ist und in der Nähe des Mundes platziert ist. Ich würde immer eins nehmen, was sehr beweglich ist und auch seitlich weggeschwenkt werden kann. Außerdem ist sinnvoll, dass dem Mikrofon ein Windschutz, ein kleiner Schaumstoff-Windball beiliegt.
Rein gar nichts spricht dagegen, die oft sehr komfortabel gestalteten Headsets aus dem Bereich der Videospiele zu benutzen.
Worauf Sie alles achten müssen, wenn Sie sich ein Headset kaufen wollen, das erklärte Daniela Siebert im Verbrauchertipp. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie jetzt gleich mein Kollege Dirk Müller mit den Informationen am Mittag. Dort geht es unter anderem um Israel und die Neuwahlen, denn die Regierung scheint schon wieder vor dem Ende zu stehen. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.